Deutschlandfunk Kultur. Fazit.
Mit Gabi Wuttke, guten Abend. Die Preise der Leipziger Buchmesse sind verliehen. Anke Stelling erzählt gleich über ihren ausgezeichneten Roman Schäfchen im Trocknen. Außerdem erklärt Sternemusiker Frank Spilker, warum er für die Reform des Urheberrechts ist. Und unser Theaterkritiker ist mit Rimini-Protokoll in der Geschichte Kubas unterwegs.
Deutschlandfunk Kultur. Fazit.
Keine Leipziger Buchmesse ohne die Buchpreise. Auch in diesem Jahr begann das Lesefest mit 6 nervösen Romanfinalisten. 10 unerhörten Frauen hat Feridun Çaymoğlu eine Stimme gegeben. Die Heimreise eines Sudetendeutschen begleitete Jaroslav Rudisch. In Matthias Navrats Geschichte erschrecken die Menschen vor dem Tod. In ihrem Debüt führt Kena Kusanit uns den Kunstraub aus deutscher Kolonialzeit vor Augen. Am meisten aber überzeugte die Jury Anke Stelling mit Schäfchen im Trocknen über verlorene Illusionen in der Generation 40+. Jetzt sitzt die Gewinnerin des Leipziger Buchpreises in der Kategorie Belletristik im Ü-Wagen von Deutschlandfunk Kultur. Einen schönen guten Abend.
Guten Abend.
Herzlichen Glückwunsch.
Danke.
Ist Ihr Adrenalinpegel inzwischen wieder im Normalmodus?
Nee, weil ich gebe ja jetzt ein Interview nach dem anderen und da muss er ja oben bleiben.
Das verstehe ich natürlich gut. In bodentiefe Fenster, Frau Stelling, da hieß Ihre Hauptfigur Sandra. In Schäfchen im Trocknen heißt sie Resi. Aber wieder geht es um eine freundliche Clique eigentlich im Prenzlauer Berg, um das Wohnen und die einfache Wahrheit. Bei Geld hört die Freundschaft auf. Warum hat sie das Thema zum zweiten Mal umgetrieben?
Ich würde sagen, in bodentiefe Fenster, da ging es noch gar nicht so doll um Geld, sondern da ist Sandra ja Teil dieses Wohnprojekts und da hat mich eher die Frage interessiert, wieso werden alle so seltsam, wenn sie Kinder kriegen, also wenn sie Eltern werden? Warum vergleichen sich alle miteinander, untereinander und sind sich oft gar nicht so gut gesonnen? Jetzt hat mich eher diese Frage interessiert, was braucht es eigentlich, um sich bestimmte Sachen leisten zu können, zum Beispiel einen alternativen Lebensentwurf? Und setzt der nicht doch auch Geld voraus? Oder wird man komisch, je älter man wird und wird die Sicherheit eben wichtiger als die Gerechtigkeit oder dass es allen gut geht, wird wichtiger, dass es mir selber und den meinen gut geht. Und das wird dann immer enger gefasst. Ich nenne es im Roman Schwabenalter, das ist tatsächlich so ein feststehender Begriff. Mit 40 wird der Schwabe gescheit. Das heißt, dann kümmert er sich auch nicht mehr um die großen Fragen, um die Weltrevolution, um Gerechtigkeit. Das ist aber was, was dann natürlich diejenigen, die weniger vom Kuchen haben, vielleicht auch stärker trifft. Wenn man das aber dann in einer Gruppe erlebt, wo man eigentlich angetreten ist, offen über alles zu reden, den Fragen des Lebens gemeinsam auf den Grund zu gehen, dann entstehen immer mehr so Tabuzonen. Und dazu gehört dann eben auch wieder das Geld. Und das ist was, was Resi sehr schwer fällt, weil sie erinnert sich eben an das alles noch.
Resi ist diejenige, die nicht so viel Geld hat im Gegensatz zu ihren Freunden. Sie ist, Sie haben es selbst gesagt, eine wahrheitsliebende und aber auch eine kompromisslose Figur. Eine kompromisslose Schriftstellerin. Wie viel Anke Stelling steckt in ihr?
Also was ihr Schreiben betrifft, ist sie mir sehr nah, weil ich tatsächlich auch glaube, dass es wichtig ist, kompromisslos zu schreiben und die eigene Perspektive ganz stark zu machen und dass sich daraus dann auch erst das Politische in der Literatur ergibt, dass man verschiedene Perspektiven hat und die aber möglichst scharf und genau.
Und hat der Roman, hat das Schreiben von Schäfchen im Trocknen Sie von irgendetwas befreit oder haben Sie ganz im Gegenteil beim Schreiben neue Perspektiven über die Geschichte, die Sie als Idee an den Anfang des Prozesses gesetzt haben, gewonnen?
Ja, auf jeden Fall. Also das Buch ist ja als Aufklärungsbotschaft an Bea, die älteste Tochter, gerichtet. Resi klärt sich aber letztlich selbst auf. Und damit kläre ich auch mich auf, indem ich sie sich aufklären lässt. Also doch, auf jeden Fall. Ich glaube, dass im besten Fall im Erzählen so eine Suchbewegung liegt, die man dann auch mit der Leserinnenschaft teilt, aber die auch mich als Autorin weiterbringt. Mir ist ganz vieles selbst auch klar geworden im Schreiben und dann habe ich versucht, das eben nachvollziehbar zu machen und meine eigene Erkenntnis Resis Erkenntnis sein zu lassen und damit weiterzugeben.
Zum einen stehen Ihre persönlichen Erfahrungen rund um dieses Wohnen und zum anderen haben Sie gerade gesagt, es gab neue Erkenntnisse. Welche waren das dann also?
Dem Roman ist so ein Prolog vorangestellt. Da geht es darum, dass es keine Eindeutigkeit gibt, aber dass die Sehnsucht nach Eindeutigkeit groß ist und dass die Erkenntnis, dass es die nicht gibt, Resi mich sehr schmerzt. Das war, glaube ich, auch für mich beim Schreiben das Wichtigste. Und das ist für mich auch für den Text dann im Fortlauf wichtig gewesen. Also zwar versucht sie ganz ihre Stimme stark zu machen und ihre Position stark zu machen, aber eindeutig ist da nichts, sondern es gibt eben auch die Position der anderen und es gibt auch deren Wünsche und Bedürfnisse. Und es geht immer um so ein Ausbalancieren, diese Ambivalenzen auch sich einzugestehen und dann auch auszuhalten.
Kurz zusammengefasst, Resi wird ja gekündigt mit einer großen Familie von jemandem, der mal ihr Freund gewesen ist. Haben Sie sich persönlich beim Schreiben dieses Romans vielleicht auch mit Blick auf bodentiefe Fenster auch von etwas befreit?
Ja, ich schreibe tatsächlich an meiner eigenen Biografie und Entwicklung und an meinen Erkenntnissen entlang. Und das hört ja nicht auf. Zum Beispiel diese Frage, was dürfen Schriftstellerinnen, wenn sie Gegenwartsliteratur machen, wie weit darf man auf sein Umfeld auch zugreifen? Das muss man ja, wenn man Alltagsgeschichten schildert. Das ist eine moralische Frage und die bleibt. Und klar, es gibt das Persönlichkeitsrecht und da ist es dann auch eindeutig. Aber was ist mit diesen Graubereichen, wenn man eben was anspricht oder Leute sich wiedererkennen oder ertappt fühlen, darf man das? Und das beschäftigt mich auch, das beschäftigt, glaube ich, alle, die schreiben. Wie weit kann man da gehen? Und ich glaube, man muss ein Stück weit gehen, aber man muss sich auch immer prüfen, kann man das verantworten? Klar gibt es das schöne Zitat, die Wahrheit ist zumutbar. Ja gut, aber was ist nun die Wahrheit und wessen Wahrheit? Das ist ein Thema, was mich, glaube ich, auch weiterhin beschäftigen wird.
Ist es die Wahrheit, dass Sie Ihre Romane in einer alten Speisekammer schreiben?
Das habe ich tatsächlich geliehen. Das ist aber auch was, das habe ich gesehen. Und derjenige, der tatsächlich, das ist ein Journalist, in dieser Speisekammer schreibt, ich weiß gar nicht, ob der den Roman gelesen hat, aber der könnte dann auch sagen, wie, du benutzt hier meine Speisekammer für deinen Roman. Aber ich denke, das ist einfach, das ist ein tolles Bild. Da konnte ich nicht widerstehen und habe dann abgewogen und habe gedacht, nee, ist okay. Vielleicht freut er sich ja sogar, dass ich seine Idee weitergebe, dass man sich da so ein Brett zwischen die Wände dübeln kann und da drin dann hemmungslos rauchen.
Danke. Anke Stelling, ausgezeichnet mit dem Leipziger Buchpreis für Ihren Roman Schäfchen im Trocknen. Frau Stelling, ich wünsche Ihnen noch einen ganz grandiosen Abend.
Dankeschön.
Deutschlandfunk Kultur. Fazit.
Kolja Mensing aus unserer Literaturredaktion hat in Leipzig auch Platz genommen im Ü-Wagen. Hat die Entscheidung der Jury Sie überrascht?
Ja, das ist tatsächlich eine überraschende Entscheidung. Zunächst einmal, weil sie gegen eine unausgesprochene Regel verstößt. Eigentlich sollen hier in Leipzig beim Preis der Leipziger Buchmesse nämlich keine Bücher aus dem Herbst prämiert werden, sondern viel lieber aktuelle Titel aus dem Frühjahr. Anke Stellings Roman Schäfchen im Trockenen ist allerdings schon im vergangenen Jahr erschienen. Es ist aber auch eine schöne Überraschung, weil Anke Stellings Roman in einem kleinen, unabhängigen Verlag erschienen ist, dem Verbrecherverlag, der sich hier durchgesetzt hat gegen sehr renommierte Konkurrenz aus großen, etablierten Verlagshäusern wie Rowohlt, wie Hansa oder Kiepenheuer und Veitch. Also hier hängt so ein bisschen David gegen Goliath in der Luft gerade. Ganz schön.
Wäre denn Anke Stelling Schäfchen im Trockenen auch Ihre Wahl gewesen?
Ja, auf jeden Fall. Ich finde das besonders toll, weil die Jury damit eine gewisse Unabhängigkeit bewiesen hat, Mut und Bereitschaft zum Risiko. Und das ist ja eigentlich genau das, was das Alleinstellungsmerkmal des Preises der Leipziger Buchmesse ist. Genau das setzt diesen Preis ab von dem ja doch immer so ein bisschen staatstragenden deutschen Buchpreis, der im Herbst in Frankfurt vergeben wird, wo es immer auf so der beste Roman des Jahres gesucht werden soll. Und hier wird tatsächlich nach einem interessanten und relevanten Roman gesucht. Und das hat, finde ich, dieses Jahr total gut geklappt.
Der Roman spielt ja im Prenzlauer Berg in Berlin, obwohl überall in Deutschland die Mieten ins Unerschwingliche steigen. Sind die Leser, die nicht selber den Prenzlauer Berg kennen, nur zu Gast in einer Käseglocke?
Nee, das ist natürlich überhaupt kein Prenzlauer Berg-Roman. Anke Stelling beschreibt ein Milieu, das man, glaube ich, in jeder deutschen Großstadt finden kann. Menschen so zwischen 40 und 50, die es irgendwie geschafft haben, die gute Jobs haben, die Familien gegründet haben und die jetzt, also Stichwort Baugemeinschaft, Stichwort Wohneigentum, ihr Lebensmodell gründlich in Beton absichern wollen. Und sie haben also Geld, sie haben gute Jobs, aber was ihnen fehlt, das ist eben kulturelles Kapital. Und das soll ihnen am Anfang von Anke Stellings Roman eben diese Erzählerin Resi liefern. Und was ich daran so interessant finde, ist, dass es Anke Stelling gelingt, die soziale Frage, die Frage nach Gleichheit und Gerechtigkeit hier in so einem Roman unterzubringen, ohne dass das pathetisch wird, ohne dass das auf so eine doofe Art klassenkämpferisch wird. Nee, daran ist eben eine viel grundlegendere Frage angehängt. Nämlich, ist Freundschaft unter Verhältnissen, in denen alle gleich sind, einige aber ein bisschen weniger gleich sind, eigentlich überhaupt möglich? Oder ist Freundschaft vielleicht auch nur noch Teil eines größeren Ausbeutungszusammenhangs? Und natürlich die Frage, wie Kunst, in diesem Fall die Literatur, sich dazu verhält, wenn sie eben zum kulturellen Kapital reduziert wird. Also das sind große und durchaus auch abstrakte Fragen, aber das alles erzählt die Anke Stelling mit ganz viel Situationskomik. Also wir haben es gerade gehört, ne? Diese vollgerauchte Speisekammer. Sie erzählt das aber auch mit einem Hauch von Melancholie und Bitterkeit und auch mit einer gewissen Wut, die diesen Roman ja tatsächlich sehr rasant und sehr eindrücklich macht. Also muss man unbedingt lesen.
Sie hat ja gerade auch im Gespräch über die Bedenken im Umgang mit der Fiktionalisierung von Wahrheit gesprochen, vom Persönlichkeitsrecht. Was halten Sie denn davon, dass Literatur in diesem Fall so eng mit persönlich Erlebtem zusammenfällt?
Also das ist interessant, weil es ein ganz kleines bisschen um die Ecke ja anschließt an diese große Diskussion, die wir am Anfang dieser literarischen Saison hatten, die Diskussion um Takis Würgers Roman Stella. Eine Jüdin, die andere Jüdin im Berlin der 40er Jahre an die Gestapo verraten hat, diese Stella Goldschlag, gab es wirklich. So, und der große Vorwurf des Feuilletons war jetzt an Takis Würger, das geht nicht. Man kann nicht so eine tragische Geschichte und so eine Person einfach runterdimmen auf den kitschig erzählten Historienschinken und schon gar nicht mit einer Holocaust-Geschichte. Das heißt, es scheint im Moment nicht so recht so einen literaturkritischen Minimalkonsens darüber zu geben, was Literatur eigentlich darf und wie Literatur mit der Wirklichkeit umgehen kann. Und bei Anke Stelling kann man quasi ganz ähnliche Fragen stellen, bloß eben in der Gegenwart.
Lassen Sie uns noch zwei Schritte weitergehen. Am heutigen Tag in Leipzig die rumänische Suche nach der verlorenen Zeit nennt die andere Bibliothek den fast 600 Seiten starken Roman von Gabriela Adamesteanu, für dessen Übersetzung ins Deutsche Eva Ruth Wemme heute ausgezeichnet worden ist. Welche Bedeutung hat dieser Preis für Sie?
Ja, also Kategorie Übersetzung, das ist eigentlich fast die schönste Kategorie beim Preis der Leipziger Buchmesse, weil die 5 Nominierungen schon im Grunde genommen sowas sind wie eine Empfehlungsliste für außergewöhnliche, für tolle Bücher, die erst einmal oder meistens nicht unbedingt im Mittelpunkt des öffentlichen Interesses stehen, die nicht unbedingt auf Bestsellerlisten stehen, die nicht unbedingt große Feuilleton-Debatten auslösen. Und Verlorener Morgen, das ist ein rumänischer Roman aus dem Jahre 1983, in dem Gabriela Adamesteanu einen weiten Bogen schlägt in die dunklen Kapitel der rumänischen und der europäischen Geschichte. Und das war mitten in der Ära Ceausescu natürlich ein ungeheures Wagnis und verlangte eine ganze Menge sprachlicher und literarischer Subtilität. Und darin besteht, wenn man so will, eben heute auch das Wagnis der Übersetzung, einerseits diese historischen Zwischentöne zu erhalten und gleichzeitig eine aktuelle und zeitgemäße Sprache zu finden, eine echte Herausforderung. Und ich finde, das ist ein ganz klar verdienter Preis.
Last but not least, der Leipziger Sachbuchpreis für Harald Jäner und Wolfszeit, Deutschland und die Deutschen 1945 bis 1955. Darf uns die Kriegs- und Nachkriegszeit nie loslassen?
Naja, der Harald Jäner, der liegt mit seinem Thema der Mentalitätsgeschichte der deutschen Nachkriegszeit tatsächlich gerade sehr im Trend. Es gibt jetzt nur auf den Buchmarkt geguckt, gerade eine Menge Familienromane, auch eine Menge Krimis, die genau diese Zeit bearbeiten, Stoff daraus ziehen. Und woran liegt das? Ich glaube, das liegt daran, dass diese Zeit gerade historisiert wird. Also die Menschen, die in dieser Zeit geboren und aufgewachsen sind, sind heute um die 70. Sie verlieren an Einfluss in Politik, in Wirtschaft und Gesellschaft und sie verlieren damit auch die Deutungsmacht über diese Zeit, über die Nachkriegszeit, über die Gründungszeit der Bundesrepublik und natürlich auch der DDR. Und das führt dazu, dass im Moment eben heftig gearbeitet wird an diesem Mythos Nachkriegszeit, also Wolfszeit. Das ist ein Buch, das mitten hineinführt in eine historisch und kulturell gesellschaftlich umkämpfte Zone. Das macht es so interessant.
Literaturredakteur Kolja Mensing über die Leipziger Buchpreise 2019. Auch morgen berichten wir natürlich wieder aus den Messehallen. Bis dahin klicken Sie auf unseren Schwerpunkt bei deutschlandfunkkultur.de.
Deutschlandfunk Kultur. Fazit.
Schwarz auf weiß protestiert Wikipedia heute gegen die Reform des Urheberrechts in Europa. Das Online-Lexikon ist einen ganzen Tag gesperrt. Und bis das EU-Parlament am kommenden Dienstag über den Gesetzentwurf abstimmen wird, sind europaweit noch viele Protestdemonstrationen angesetzt. Für die Reform hat sich auch der Verband unabhängiger Musikunternehmen ausgesprochen. Dessen Mitglied ist Frank Spilker von der Band Die Sterne. Schönen guten Abend.
Schönen guten Abend.
Sie sind ja nicht nur Texter, sondern auch Labelchef. Welche Vorteile hat der Artikel 13 für Sie? Was ist an der Reform für Sie wichtig und gut?
Also zunächst einmal Labelchef, hört sich so nach Big Business an. Ich bin eigentlich zu 99% Künstler und Musiker und ich komme aus einer Tradition, die in den 80er Jahren, wo Leute sich gesagt haben, wir warten jetzt nicht auf die großen Plattenfirmen, sondern wir nehmen das Heft selbst in die Hand. Und dann ist man eben losgegangen, hat sich so ein Labelcode besorgt und Platten rausgebracht. Das ist im Grunde auch die Geschichte des VOT, der vertritt die Interessen dieser kleinen Labels im Unterschied zu den drei großen, die wir haben. Die haben dann einen eigenen Verband. Und der VOT hat mich eigentlich vor 2 Jahren dazugeholt. Ich habe mich reingearbeitet und ja, der VOT hat entschieden, dass dieser Kompromissvorschlag, der jetzt vorliegt, gut ist, weil kleine und mittlere Unternehmen, Labels, damit arbeiten können und eine Chance haben, am Markt, in den neu entstehenden Märkten und im digitalen Bereich eben auch Geld zu verdienen.
Sagen Sie doch nochmal, was für Vorteile hat er für Sie als Musiker?
Ganz konkret ist es so, dass ja die Verantwortung für die Lizenzierung von Musik, die derzeit von dem Internetprovider YouTube auf die User abgeschoben wird, dass die jetzt wandert sozusagen zu dem Internet-Service-Provider. Und damit entsteht für die Benutzer eine größere Rechtssicherheit, weil sie nicht mehr selbst die Sachen lizenzieren müssen, die sie hochladen. Das müssten sie nämlich, so wie die Gesetzeslage jetzt ist.
Sie haben gesagt, Sie haben sich seit 2 Jahren ganz intensiv mit diesem Gesetzentwurf beschäftigt. An welchen Stellen war es für Sie besonders schwierig, das alles zu verstehen, wenn wir ja jetzt ganz viele kritische Stimmen mitkriegen, die sagen, das wird uns einschränken, das ist eine Form von Zensur und vor allen Dingen, das können sich nur Große in Anführungszeichen leisten, die Kleinen wird es zugrunde richten.
Ja, das haben Sie jetzt schon die ganzen Argumente aufgezählt, die da so in Positionen gebracht werden und die mindestens stark übertrieben bis teilweise ganz falsch sind. Wichtigste Nachricht ist natürlich, dass man eine Chance haben muss, als Künstler quasi mit legalen Plattformen oder legalen Angeboten konkurrieren zu können, mit umsonst Angeboten. Das hatte man früher ja auch schon mit Napster und so weiter. Also die Lage ist eben so, dass YouTube 10-mal so viele Hörer hat wie die legalen Angebote, die also lizenzieren wie Spotify und Co. Und das bedeutet natürlich eine massive Einnahmeminderung für die Großen wie auch die kleinen Player. Und die kleinen Player trifft es insbesondere natürlich, weil mit den Großverdienern muss man nicht unbedingt Mitleid haben. Die haben auch Chancen, über andere Geschäftsmodelle wie Werbung Gelder zu generieren. Aber da ja 80% aller Musikproduktionen von kleinen Labels und Kleinkünstlern gemacht werden, sollte man die auf gar keinen Fall vergessen, wenn man mit so einem Gesetz wie jetzt dieser Urheberrechtsreform dann doch die Zukunft gestaltet.
Warum müssen sich kleine Labels, kleine Plattformen, Künstler, die irgendwo in der Welt unterwegs sind, in Europa unterwegs sind, nicht vor dieser Reform aus ihrer Sicht fürchten?
Die kleinen Labels müssen sich auf gar keinen Fall fürchten. Die Bedenken sind ja eher dahingehend, dass sozusagen diese Freiheiten im Internet verschwinden, dass man mit Musik spielt und arbeitet, einfach irgendwas hochlädt, was verändert, Satiren und so weiter betreibt. Ich kann diese Ängste verstehen, weil ich würde ich auch auf gar keinen Fall wollen und ich habe auch keine Lust, irgendwelche Abmahnanwälte loszuschicken an Fans, die letztendlich, indem sie Musik auf YouTube hochladen, eigentlich nur ausdrücken, dass sie die Musik mögen und so weiter. Das wäre ganz schlimm, das wäre ein ganz schlimmes Klima und das würde diese ganze Musikkultur vergiften, für die ich eigentlich stehe. Die Labels und auch eigentlich die User haben jetzt durch diese Urheberrechtsreform nichts weiter zu befürchten, außer eine Rechtssicherheit. Ja, sie müssen keine Angst haben, dass Abmahnanwälte anfangen, ihnen Strafen anzudrohen, weil nach der Reform wird die Verantwortung dafür bei YouTube liegen und die müssen sich bemühen, die Stücke zu lizenzieren.
Sie sprechen von Falschmeldung und Sie sprechen von Populismus im Zusammenhang mit der Kritik am Artikel 13. Wie kommen Sie darauf? Woher kommen diese Falschmeldungen und was ist für Sie dabei Populismus?
Der Populismus ist zum Beispiel, dass sofort immer reflexartig das Wort Uploadfilter kommt, wenn das Thema Artikel 13 erwähnt wird. Und je mehr man sich damit beschäftigt und in die Details geht, stellt man eigentlich fest, dass es nicht darum geht, dass irgendjemand Zensur betreiben will, sondern dass da im Hintergrund zwei Geschäftsmodelle miteinander konkurrieren und wetteifern. Und das eine ist eben das werbebasierte Modell von, ich muss es allgemeiner sagen, ist nicht YouTube, das sind auch andere Anbieter unterwegs, Streaming-Anbieter, die eben ein werbefinanziertes Modell haben. Und das steht im Widerspruch zu dem klassischen Modell der Plattenfirmen, die ihre Gelder aus Lizenzen generieren. Diese beiden Kräfte, die kämpfen da miteinander. Und das ist ungewiss, wie das ausgeht. Aber diese Urheberrechtsreform spielt da eine ganz wichtige Rolle. Und meiner Meinung nach werden eigentlich Leute, die da so ein bisschen naiv rangehen und die vielleicht gar nicht so viel vom Musikgeschäft wissen, einfach nur Konsumenten sind und wollen, dass ihnen das erhalten bleibt, was sie kennen, was sie toll finden, die werden instrumentalisiert, indem man ihnen solche Begriffe in den Mund legt. Das ist so meine Kritik.
Sie sagen, es gehe nicht darum, Zensur zu betreiben. Ich habe verstanden, Ihre Arbeit ist Ihr Geschäft. Verstehen Sie trotzdem Kritiker, die sagen, die Reform des Urheberrechts schränkt die Freiheit im Netz, die ja sowieso schon durch Algorithmen und Filter beschnitten ist. Man kann sie ja als Zensur verstehen, wenn man so will. Noch ein Stück weiter ein, auch auf Kosten der Kreativität, weil Algorithmen letztlich blöd sind und viele Sachen nicht voneinander unterscheiden können?
Ich persönlich glaube, dass wenn sich Geldtransfer so weit absichern lässt über Algorithmen wie die Blockchain-Technologie und so weiter, dass es dann auch möglich sein muss, urheberrechtsgeschütztes Material von solchem zu trennen, dass das nicht ist. Und letztendlich muss es ja auch kein Algorithmus sein. Es kann ja auch Manpower benutzt werden. Das finde ich ja auch immer so ganz, ganz falsch an der Idee. Also klar, die Leute sagen, es werden viel zu viele Sachen hochgeladen, als dass das sich ein Mensch damit beschäftigen kann und das überprüfen kann. Aber tatsächlich wären das doch auch eigentlich nur Arbeitsplätze, wenn es denn so wäre. Ich denke aber, soweit wird es nicht kommen. Da werden eher intelligentere Algorithmen und Techniken noch entwickelt für den Fall, dass Sachen lizenziert werden müssen.
Sagt der Musiker Frank Spielke. Er befürwortet die Reform des europäischen Urheberrechts, über das EU-Parlament am Dienstag abstimmt, als Mitglied des Verbands unabhängiger Musikunternehmen. Ich danke Ihnen sehr, wünsche Ihnen einen schönen Abend.
Sehr gern, danke gleichfalls.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Die Londoner National Portrait Gallery verzichtet auf eine Millionenförderung der Mäzenatenfamilie Sackler. Man werde eine Zuwendung in Höhe von 1 Million Pfund nicht annehmen, ließ das Museum mitteilen. Die Familie Sackler gehört zu den reichsten Familien der USA. Sie ist auch Eigentümerin eines Pharmakonzerns, der das Schmerzmittel Oxycontin herstellt. Dieses beinhaltet synthetisch hergestelltes Morphium, ein sogenanntes Opioid. Kritiker wie die Fotografin Nan Golden machen die Sacklers für die amerikanische Opioidkrise mitverantwortlich. In den USA sterben täglich hunderte Amerikaner an einer Überdosis dieses stark abhängig machenden Medikaments. Auch Nan Golden war nach einer Operation lange abhängig.
So my addiction grew and grew and grew to the point where my life had become extremely narrow. It was my life became tiny.
Das war eine schlimme Zeit. Mein Leben wurde damals immer kleiner. Am Ende habe ich nur noch in einem einzigen Zimmer gehaust. Ich wollte kein Tageslicht mehr sehen. Ich hatte keinen Kontakt zur Außenwelt, auch kein Internet, nichts. Irgendwann war ich dann auf 400 Milligramm am Tag. Und dann habe ich eine Überdosis genommen. Wie Sie sehen, ich habe es überlebt.
Mitte Februar drohte Nan Golden mit einem Boykott der National Portrait Gallery, sollte das Museum die Zuwendung annehmen. Die Vermarktungsrechte an Michael Endes Roman »Die unendliche Geschichte« bleiben beim Nachlassverwalter und den Erben. Das entschied das Oberlandesgericht München. Geklagt hatte ein Münchner Anwalt, der Rechte geltend machen wollte. Er argumentierte, Ende habe ihm persönlich umfassende Merchandising-Rechte auf Lebenszeit zugesichert. Außerdem wird er im Abspann des 1984 erschienenen Films als Associate Producer genannt. Katrin Brack wird mit dem Hein-Heckroth-Bühnenbildpreis ausgezeichnet. Ihre Arbeiten seien von größter Sinnlichkeit und voller Atmosphäre, begründete die hessische Kulturministerin Angela Dorn die Auszeichnung. Die 60-Jährige schuf Bühnenbilder für das Wiener Burgtheater, die Berliner Volksbühne und die Münchner Kammerspiele. Der Preis ist mit 10.000 Euro dotiert.
Deutschlandfunk Kultur. Fazit.
Granma, so heißt die größte kubanische Tageszeitung. Warum eigentlich kein spanischer Name, sondern der amerikanische Kosename für die Großmutter? Weil Granma die Yacht hieß, mit der Fidel Castro und Che Guevara 1956 zur Revolution eintrafen. Granma, Posaunen aus Havanna, nennt Rimini-Protokoll ihr Projekt über Kuba. Heute Abend ist es im Berliner Maxim Gorki Theater uraufgeführt worden. André Mumot ist unser Premierenkritiker. Granma, Posaunen aus Havanna. Wie viele Menschen erzählen diesmal über die Geschichte, die sie mit dem revolutionären Kuba verbindet? Was erzählen sie überhaupt?
Es sind vier junge Leute, um die 30 aus Kuba, die dort auf der Bühne stehen und die eine ganz besondere Beziehung zu dieser Revolution haben, durch ihre Großeltern. Also sie erzählen im Grunde genommen erst einmal die Geschichte ihrer Großeltern. Von deren Geburt an über ihre Teilnahme an der Revolution. Das ist in einem Fall sogar ein Politiker gewesen, der zur Regierung Fidel Castros gehört hat, der auch auf dieser Granma, auf dieser Yacht mitgefahren ist damals, als das alles begann. Und diese Geschichten werden nun auf der Bühne rekapituliert und bis in die Gegenwart hineingezogen. Es entsteht dadurch tatsächlich im Grunde ein großes, ausführliches Porträt Kubas seit der Revolution.
Wie wird denn die Vergangenheit mit der Gegenwart dramaturgisch dann verbunden?
Es ist natürlich erst einmal das Mittel, dass da die Enkel auf der Bühne stehen, die Enkelinnen und Enkel, und eben ihre ganz persönliche Familiengeschichte rekapitulieren, die natürlich auch immer sie selbst betrifft, weil sie sich ja auch mit ihren Großeltern selber auseinandersetzt. Und das passiert zum Teil auf eine ganz hinreißende Weise, weil nämlich Filme gedreht wurden auf Kuba von den Großeltern und dadurch entstehen Situationen, in denen die Enkel auf der Bühne sich mit ihren Großeltern unterhalten. Die hören ihnen zu und so geht es gegenseitig hin und her. Das ist wunderschön gemacht. Es sind aber auch nicht mehr alle Großeltern am Leben. Auch da wird dann sozusagen durch Spielszenen eine Verbindung hergestellt. Und insgesamt ist das wie so oft bei Rimini-Protokoll eine eher karge, nüchterne Angelegenheit, was die Bühnensituation anbelangt. Das heißt, man konzentriert sich da auf das Wesentliche. Da sind diese vier jungen Leute vor Filmleinwänden und haben eben vor allen Dingen ihre Instrumente dabei, denn das ist ja auch einer der wichtigen Punkte an diesem Abend, die Posaunen aus Havanna, denn dieses Quartett hat also Instrumente dabei, sie spielen gemeinsam Posaune.
Und deshalb hören wir mal was. Sarama obo iya mile odo. Das waren jetzt keine Posaunen, aber es war sehr berührend.
Ja, es ist insgesamt ein berührender, man könnte fast sagen intimer Abend, wenn es nicht auch gleichzeitig ein Abend wäre, in dem diese ganze politische Situation abgehandelt werden würde. Stefan Kegi von Rimini Protokoll ist in diesem Fall derjenige, der das Konzept entworfen und die Regie geführt hat und hat da wirklich eine ziemlich beeindruckende Versuchsanordnung eigentlich geschaffen, in der nämlich aus dieser privaten Geschichte wirklich Weltgeschichte greifbar wird. Dazu muss man aber sagen, wie immer bei Rimini Protokoll, man darf da keine Objektivität erwarten. Man darf nicht erwarten, dass da alles berücksichtigt wird, weil das sind vier sehr spezielle Menschen, die ihre ganz persönlichen Erfahrungen schildern, die ihre ganz persönliche Geschichte erzählen. Und so wirkt das am Anfang tatsächlich so, als wäre das so eine gloriose Verbeugung vor der Revolution, als wäre das alles ganz toll gewesen und großartig und wunderbar und sie verehren ihre Großeltern alle so sehr und sie glauben alle immer noch so sehr an diese Idee. Und das war fast am Anfang so ein bisschen irritierend, weil man dachte, das ist doch ein bisschen einseitig und das ist das Tolle an diesem Abend. Aber je länger er dauert, desto mehr kommen die Brüche zutage. Und ganz am Ende ist es so, dass man wirklich von diesen vier jungen Leuten hört, wir müssen uns jetzt auch davon distanzieren ein Stück weit. Wir glauben vielleicht noch an die Ideen, aber wir sehen, es hat die Korruption gegeben, es hat die Ungerechtigkeit bei uns gegeben, es gibt immer noch die Armut, es gibt den Rassismus, auch wenn immer alle gesagt haben, den gibt es bei uns nicht. Und das ist eigentlich die großartige Idee des Abends, für die man aber ein bisschen Geduld braucht, weil man eben erstmal denkt, das ist alles durch die rosarote Brille betrachtet.
Und ergibt das Ganze dann letztlich trotzdem in der Positionierung ein geschlossenes Bild oder ist es ein Kaleidoskop?
Es ist ein Kaleidoskop, in dem auch wahnsinnig viel abgehandelt wird, bis hin zu Obama und Trump am Ende. Also diese verschiedenen Stadien, durch die Kuba gegangen ist in den letzten Jahrzehnten, die werden alle irgendwie abgehandelt und werden alle auch vergegenwärtigt. Das ist manchmal fast ein bisschen zu viel. Aber durch diese Verbindung, die man mit diesen wunderbaren vier Menschen da auf der Bühne herstellen kann und dadurch, dass das alles auch so einen persönlichen, anrührenden Charakter hat und auch gleichzeitig einen kritischen Charakter, weil die sich eben kritisch mit der Familie auseinandersetzen, wird es doch ein geschlossenes Ganzes und funktioniert wirklich sehr gut.
Hat das Konzept von Remenü-Protokoll eigentlich das Zeug, als Geschichtsunterricht im Theater ganz, ganz alt zu werden?
Also heute Abend habe ich wirklich gedacht, das ist etwas, was man mit ganz vielen Ländern machen könnte. Das muss man nicht auf Kuba beschränken. Also Remenü-Protokoll arbeitet schon sehr lange sich an der Realität ab, an unterschiedlichen Bereichen unserer Realität und auch der Realität in anderen Kulturen, anderen Ländern. Und man merkt heute Abend, auch an diesem Abend von Stefan Kegi, dass das mit einer ungeheuren Sorgfalt und Genauigkeit gemacht wird und auch mit einer bestechenden Qualität. Die Videos zum Beispiel von Miko Gestel sind großartig. Die sind auf so einer CinemaScope-Leinwand im Hintergrund zu sehen, das ist herrlich, das sieht wunderbar aus und es ist gleichzeitig sehr klug und sehr erwachsen und erfordert allerdings auch Mitdenken und eine gewisse Art von politischer eigener Meinung, die man sich dann auch während des Abends zurechtlegen muss.
Ein begeisterter André Mumot nach der Uraufführung von Grandma Posaunen aus Havanna. Die nächsten Vorstellungen im Berliner Maxim Gorki Theater sind morgen und übermorgen.
Deutschlandfunk Kultur Fazit.
10 Jahre ist Michael Jackson tot, aber erst jetzt gibt es offizielle Vorwürfe, die einmal mehr die Frage stellen, ist ein Künstler immer auch Mensch und muss mit allem, was er tut, als Ganzes gesehen werden? Oder bleibt er auch ein unangefochten großer Künstler, wenn er als Privatmensch ein Krimineller gewesen ist? Die Bundeskunsthalle, das hat Fazit gestern gemeldet, hat sich positioniert. On the Wall heißt die Ausstellung über Michael Jackson, die Anja Reinhardt sich angesichts der Vorwürfe gegen den Popstar mit besonderer Aufmerksamkeit angesehen hat.
Wie geht man mit einer Ausstellung um, deren Protagonist nun für viele ein Pädophiler ist, der jahrelang ein raffiniertes System perfektioniert haben soll, um minderjährige Jungen sexuell zu missbrauchen? Der Intendant der Bundeskunsthalle in Bonn, Rhein Wolfs, ist sich über die Brisanz der Ausstellung On the Wall klar.
Das Museum, die Kunsthallen sind in den letzten Jahren natürlich schon zur moralischen Instanz geworden. Zumindest sie haben unter Druck der Öffentlichkeit haben sie diese Rolle der moralischen Instanz auf sich nehmen müssen. Und ich bin da gar nicht unglücklich darüber, weil das zeigt, dass Kunst und das Museum, Kunsthallen auch Teil der gesellschaftlichen Debatten sein können. Und das ist uns wichtig, weil das zeigt auch gesellschaftliche Relevanz letztendlich.
Diese gesellschaftliche Relevanz hat sich grundlegend verändert. Michael Jackson war in den 80er und 90er Jahren Projektionsfläche für eine globale Gesellschaft. Ein Peter Pan, ein ewiges, unschuldiges Kind. Und natürlich auch das, der Beweis, dass ein schwarzer Künstler in einer weißen Gesellschaft zum Messias aufsteigen kann. Seine Musik und seine Performance wurden unter diesen Voraussetzungen gelesen. Heute steht die Moral im Vordergrund, wenn es um den Künstler Michael Jackson geht, der seine Unschuld immer wieder beteuert hat.
Was ist schon so schlimm daran, wenn man ein Bett mit Kindern teilt? Ich habe nicht gesagt, dass ich im Bett schlafe. Aber selbst wenn das der Fall wäre, es ist okay. Ich mache ja nichts Sexuelles mit einem Kind. Ich würde so etwas nie tun. Das ist nicht Michael Jackson, das ist jemand anderes.
That's someone else. Keine Künstlerin, kein Künstler in der Bonner Ausstellung interessierte sich für diese Aspekte, was aus heutiger Sicht erstaunt, da die Gerüchte schon seit Beginn der 90er Jahre im Raum standen. Michael Jackson wird als Phänomen gedeutet, als Mythos. Gehinde Wiley, offizieller Porträtist von Barack Obama, malt ihn in Herrscherpose auf einem Schimmel, in Anlehnung an Rubens Porträt des Habsburger Königs Philipp II. Die nackten Putten, die über ihm schweben, wirken in der aktuellen Diskussion allerdings plötzlich befremdlich und eben nicht mehr als neobarocke, ironische Anspielung auf Jacksons Superstar-Leben. Fotograf David LaChapelle zieht sogar biblische Vergleiche und zeigt Michael Jackson an der Seite der Mutter Gottes und in einer Kreuzabnahme. Der tote Michael auf Jesus Knien.
Das ist eine Ausstellung, die über die Wirkung von Michael Jackson in der Kultur spricht, die über die kulturelle Rezeption spricht, über die Art und Weise, wie viele bildende Künstlerinnen und Künstler Michael Jackson thematisiert haben, das Phänomen Jackson thematisiert haben.
Sexualisierung und Doppelgesichtigkeit gab es in den Performances von Michael Jackson schon immer. Das vorgeschobene Becken, der Hüftschwung, der Griff in den Schritt, das Monster, das Gesicht als Maske. Und immer wieder Kinder, mit denen er sich umgab. Damals war dieses Leben in der Fantasiewelt Ausdruck der Unschuld. Heute moralische Verfehlung.
Ich denke, in der heutigen Zeit ist es ungemein wichtig, dass es diesen großen Fokus auf Problematiken im Sinne von sexuellem Missbrauch, Machtmissbrauch, MeToo und so weiter gibt. Also in dem Sinne ist es wichtig, dass wir mit der Ausstellung doch diese Plattform haben, um auch uns an dieser Diskussion zu beteiligen.
Eine Auseinandersetzung innerhalb der Ausstellung findet nicht statt. Dafür wurde ein Rahmenprogramm mit unter anderem einer Diskussion zum Thema Anbetung, Macht, Missbrauch kurzfristig angesetzt. Nur, welche Erkenntnis lässt sich daraus gewinnen? Dass Machtstrukturen Missbrauch in jeglicher Hinsicht begünstigen? Wie so oft in letzter Zeit offenbart sich hier ein grundlegendes Problem, die Trennung von Künstler und Werk. Hilft es, die Bilder von Caravaggio, die Romane von Knut Hamsun, die Musik von Michael Jackson aus der Öffentlichkeit zu verbannen? Oder findet eine echte Auseinandersetzung, die nicht nur den Künstler, sondern auch die Gesellschaft in den Blick nimmt, nur dann statt, wenn es die Möglichkeit zur Auseinandersetzung mit dem Werk gibt? Geht man durch die Ausstellung, dann ist die eigentliche Erkenntnis vielleicht diese. Das Phänomen Michael Jackson wäre heute so nicht mehr möglich. Durch die Schnelligkeit der sozialen Medien, durch die Demokratisierung des Star-Systems, durch eine hohe Sensibilität für moralische und politische Korrektheit. Das ist auch richtig so, befindet Rhein Wolfs. Ob es gut für die Kunst ist, das ist eine andere Frage.
On the Wall, von morgen bis zum 14. Juli in der Bundeskunsthalle in Bonn.
Deutschlandfunk Kultur, Kulturpresseschau.
Es war im vergangenen Herbst im Hohen Atlas. Die Straße von Tarondont her endete als Sackgasse in einem Dorf. Weißbemützt stiegen 3.500er zum blauen Himmel. Und da sind wir losgegangen, einem ausgewaschenen Bachbett folgend. Die Hänge wurden steiler, nahezu senkrecht. Ein Wasserfall versperrte den Weg, also begannen wir zu klettern. Unvernünftig, ungesichert, ungeübt. Und um es kurz zu machen, unverdientermaßen haben wir es überlebt. Der Sturz passierte erst unten, die Verletzung dauert an. Doch, ja, Sie hören die Kulturpresseschau. Die Episode aus Marokko haben wir vorgespannt, um anzudeuten, das absolut ungesicherte Klettern, in der Fachsprache Free Solo, kann auch Tölpel faszinieren, die es echt nicht drauf haben. Umso gespannter sind wir auf den Oscar-prämierten Dokumentarfilm Free Solo von Elizabeth J. Vajahay und Jimmy Chin. Die beiden haben den Extremkletterer Alex Honnold im Alltag und beim Free Solo-Durchstieg der 1000-Meter-Wand des El Capitan im kalifornischen Yosemite-Nationalpark gefilmt. Alex Honnold sagt von sich selbst, dass er als Kind oft melancholisch gewesen sei. Eine dunkle Seele, heißt es in der Süddeutschen Zeitung. Er sagt das ohne jede Koketterie. Es klingt eher ein wenig hilflos. So war ich eben. Gleich zu Beginn des Films gibt es eine Szene, in der Honnold in einer amerikanischen Talkshow zu Gast ist. Die Moderatorin fragt: Was ich nicht verstehe, ein kleiner Fehler, einmal wegrutschen und du fällst runter und bist tot. Ja, sagt er, Sie haben das genau richtig verstanden. Der Nerd und der Fels heißt Thomas Jordans Kritik von Free Solo in der SZ. Gar nicht Free Solo unterwegs war der Journalist Philippe Lanson, als ihm der Tod begegnete, genauer gesagt als islamistische Terroristen im Januar 2015 in die Pariser Redaktion des Satiremagazins Charlie Hebdo gestürmt sind und so viele Menschen wie möglich erschossen haben. In der Tageszeitung Die Welt spricht Ute Cohen mit dem überlebenden Lanson über dessen Buch »Der Fetzen«, ein Titel, der auf die Rekonstruktion des Kieferknochens durch andere Körperteile anspielt, die bei Lanson nötig wurde. Mein Buch beginnt wie ein Theaterstück mit den Protagonisten von Charlie Hebdo und den Attentätern. diesen Verrückten, die mit Allahu Akbar ihre göttliche, verrückte Moral in die Welt hinausbrüllen. Dieses Böse steckt im Kern einer jeden Religion. Wenn sie vom Bösen abstrahieren, was aber bleibt dann? Zwei schwarz gekleidete Männer, zwei debile Irre. Im Blick auf das politische Frankreich sieht Lanson bedenkliche Gewaltfantasien auch bei der extremen Linken. Sie hat die Vision einer strahlenden Zukunft, deren Preis allerdings die Eliminierung des Gegners wäre. Das hat sie mit der extremen Rechten gemein. Ständig ist bei der Linken die Rede von Gewalt gegenüber den Armen, der Macht des Staates und der Reichen. Ich leugne nicht, dass es all das gibt, aber Gewaltpropaganda ist keine Lösung. Das ist das Gerede einer Sekte, das sind Trunkene, besoffen von ihrer eigenen Ideologie. Der Gewalt in ihrer syrischen Heimat entflohen sind Hunderttausende und hierzulande helfen ihnen viele, aber nicht so, wie es sich die Tageszeitung wünscht. Hinter der Fassade des humanitären Einsatzes für Geflüchtete verbirgt sich Hochmut. Viele wollen sich um Opfer kümmern, interessieren sich aber kaum für die politische Identität von Menschen, die aus ihren Herkunftsländern fliehen mussten, weil sie sie verändern wollten. Helfen ja, aber es sollte bitte schön schon die richtige, zugewandte, informierte Hilfe auf Augenhöhe sein, fordert Lea Faut in der Taz. Nachdem der Bürgermeister Pavel Adamovic im Januar ausgerufen hatte, Danzig will die Stadt der Solidarität sein, wurde er niedergestochen und starb am nächsten Tag. In der Neuen Zürcher Zeitung führt Tadeusz Dabrowski die Tat auch auf die Allgegenwart des Internets zurück. Das Virtuelle saugt das Reale auf und wir agieren schließlich wie Figuren in einem Computerspiel. Tja, darüber kann man verschiedener Meinung sein. Und damit endet unsere Presseschau mit jener Sorte von Weisheit, die in der Welt zur Überschrift wurde, nämlich einer Binsenweisheit.
Arno Ozzesek über die Zeitungsfeuilletons. Gabi wurde gewünscht. Gute Nacht.